Willkommen an Bord vom Wellengang, dem Kreuzfahrt-Podcast. Leine los und viel Spass auf unserer heutigen Reise.
Es gibt Momente, wo du merkst, jetzt geht etwas los, was nicht normal ist.
Und genau so ein Moment war das, wo wir am Flughafen gestanden sind mit unseren Koffern und trotzdem noch gar nicht so ganz realisiert haben, was jetzt wirklich vor uns liegt.
Wir haben in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir gehen auf Weltreise.
Beziehungsweise sind wir auf Weltreise gewesen und wir nehmen euch jetzt nochmal mit in den nächsten Folgen von unserem Podcast auf die Weltreise. 3 Monate, einmal um die Welt.
Genau, wir nehmen euch in dieser und in den nächsten Folgen mit auf die Reise, die wir erlebt haben. Auf einige Momente, die uns im Kopf geblieben sind und auch Sachen, die nicht ganz nach dem Plan gelaufen sind. Also ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, wo wir in Zürich am Flughafen gestanden sind. Es war schon sehr außergewöhnlich, weil normal in Ferienflügen weiss man, so eine Woche, zwei später kommt man wieder zurück. Und jetzt haben wir gewusst, wir fahren hin, gehen den Koffer ab, laufen durch die Sicherheitskontrolle, laufen das Gate und es ist nicht ein normaler Flug, sondern es ist der, der richtig weit geht. Und richtig lang. Also lang ist der Flug auch gegangen, aber sind wir auch sonst schon geflogen, aber wir kommen lange nicht mehr zurück. Das letzte Mal, die letzten paar Meter Schweiz unter unseren Füßen. Das war schon sehr komisch gewesen und speziell. Genau. Und ein bisschen, ja. Also ich habe es sehr speziell gefunden, zu wissen, so lange kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Eigentlich ja. Erst nächstes Jahr.
Ja, und ich finde, das ist genau das Spezielle an so einem Moment, weil bis dorthin ist alles noch so ein bisschen Theorie, Vorfreude, ein bisschen Planung. Man redet darüber, man bucht, schaut die Routen an, man stellt sich vor, wie das so ist, wie das wird. Aber ab dem Moment, wo man am Flughafen steht, die erste Anzeigetafel sieht mit den Flügen, dann wird es plötzlich real. Und ja, ich habe noch gewusst, wenn ich die ganze Zeit so ein Mischgefühl hatte, aus Vorfreude, Spannung und auch ein bisschen so Unglauben, weil sich das so speziell und absurd angefühlt hat, dass man jetzt wirklich von der Schweiz aus losfliegt, aufs andere Ende der Welt, auf ein Kreuzfahrtschiff und dort monatelang unterwegs zu sein.
Genau, wir sind ja Emirates geflogen, von Zürich zuerst nach Dubai und dann weiter auf Tokio. Da hat sich schon ein bisschen gemerkt, es ist nicht einfach ganz einfach oder es ist wie speziell, weil wir sind halt sehr lang geflogen, oder? Also es ist nicht einfach schnell eine Stunde irgendwo ans Meer oder in eine europäische Stadt, sondern wir sind, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir geflogen?
Ich glaube etwa 15 Stunden alles zusammen, oder?
Genau, oder? Also wir sind über mehrere Kontinente, in verschiedene Zeitzonen sind wir geflogen. Irgendwie in Dubai war es irgendwie, weiß auch nicht, ganz eine andere Zeit gewesen als in der Schweiz und nachher in Tokio nochmal ganz eine andere Zeit. Ja, es war schon ein bisschen komisch gewesen, auch zu wissen, klappt jetzt wirklich alles und wenn wir jetzt in Tokio sind, irgendwie am Abend sind wir angekommen, klappt das alles mit diesen Hotels und man macht sich schon ein bisschen nochmal Gedanken in diesem Flug, weil ab jetzt ist high weit.
Genau, und so ein Langstreckenflug ist ja schon etwas Spezielles, weil du verlierst völlig das Zeitgefühl, schaust auf die Uhr und merkst, dass eigentlich die Uhr nicht mehr hilft, weil die Zeit ist sowieso ganz anders und der Körper hat sowieso nochmal ein anderes Zeitgefühl. Du probierst irgendwie ein bisschen zu schlafen, aber wachst immer wieder auf und schaust aus dem Fenster, schaust etwa 3 Filme und bist immer noch nicht dort, trinkst etwas und ja, das ist so ein bisschen der Anfang von der Reise. Ja, und dann kommt der Gedanke, dass man jetzt nicht mehr einfach so in der Anfahrtsphase von der Reise ist, sondern ja, dass die Reise schon angefangen hat.
Genau, aber man muss schon sagen, Emirates ist für so etwas natürlich wirklich angenehm, weil es ein bisschen mehr Platz hat und nicht so enge Sitze sind. Und das Essen bei Emirates ist halt wirklich sehr gut. Es gibt auch Service eigentlich die ganze Zeit. Also man kommt die ganze Zeit etwas zu essen und zu trinken über, wenn man etwas will. Und das macht den Start so natürlich schon ein bisschen einfacher und angenehmer als mit so Flug-Airlines wie zum Beispiel unsere liebe Swiss, die den Service mittlerweile fast zusammengestrichen haben.
Ja, genau, aber trotz dem guten Emirates-Service ist natürlich klar gewesen, dass die Anreise viel Energie nimmt und Energie kostet. Und dann, ja, wo wir dann schlussendlich mit ein bisschen Verspätung in Tokio gelandet sind, sehr spät am Abend, kurz vor Mitternacht, ist dann der Punkt erreicht gewesen, wo eigentlich der Kopf zwar noch probiert hat, alles irgendwie einzugehen, aber der Körper ist einfach noch müde gewesen und der Jetlag hat gewirkt und ja, dann haben wir eigentlich nur noch wollen ins Hotel schlafen. Und ja, die Ankunft in Tokio, was kann man da dazu sagen? Das kleinste Hotelzimmer ever, würde ich mal so sagen. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Moment, wo wir aus dem Flughafen rausgekommen sind. Du merkst sofort, du bist in einer völlig anderen Welt. Und nicht nur, weil die Schrift anders aussieht in Japan, sondern weil alles einfach exotisch ist. Die ganze Atmosphäre ist anders. Alles ist hell, ruhig, organisiert und super. Und obwohl mega viel läuft, auch in der Nacht, hast du nie das Gefühl von Überforderung oder Chaos, sondern eher, dass alles perfekt ineinander eingreift.
Genau, wir zwei sind das komplette Gegenteil gewesen zu dem Zeitpunkt, weil wir sind nicht mehr so organisiert gewesen. Wir mussten nämlich zuerst mal zu dem Hotel finden und fit sind wir auch nicht mehr gewesen. Wahrscheinlich so glänzt und glitzert und weiss sind wir auch nicht gewesen. Ja, nach so einem langen Flug mit schweren Koffern ist ja ein Wunsch gewesen, endlich zu schlafen und schnell ins Hotel zu kommen und nichts mehr müssen zu entscheiden und können endlich schlafen.
Genau, und darum haben wir auch gerne lange rumgemacht oder studiert. Wir haben einfach nicht geschaut, wie man am besten in die Stadt kommt, sondern haben einfach das nächstbeste Taxi genommen. Und ja, es ist nicht darauf angekommen, ob es jetzt möglichst günstig ist oder möglichst einfach, sondern einfach so schnell wie möglich ins Hotel.
Eigentlich schon die Taxifahrt war das erste kleine Erlebnis von uns. Weil das Taxi in Tokio hat eine eigene Welt eigentlich. Es ist alles blitzsauber. Die Fahrer sind mega höflich, haben übrigens immer noch Masken an, eine Corona-Maske. Oder einfach ein. Ihr wisst, was ich meine. Nicht Corona-Maske, aber. Wie sagen wir denn? Eine medizinische OP-Maske oder so. Einfach so einen. Ja, genau. Er ist ganz ruhig gewesen, wirklich keine Hektik, sehr ruhig, also hat auch nicht mit uns reden oder so. Die Türen sind alle automatisch, es hat auf allen Seiten, also links und rechts und auch der Kofferraum und alles ist automatisch, die Türen, die selber aufgehen, zum Einsteigen, selber zugehen und dann auch wieder aufgehen am Schluss. Genau, es ist also fast schon ein bisschen futuristisch, das Taxi gewesen, wenn man es vergleicht mit unseren Taxis oder in anderen Ländern.
Ja, und während der Fahrt habe ich immer wieder ein bisschen rausgeschaut und probiert, trotz der Müdigkeit so viel wie möglich einzufangen. Und das ist schon ein sehr spannender erster Eindruck gewesen, weil du siehst die Lichter in der Dunkelheit, die Strassen, die Hausfassaden und immer wieder riesige Bildschirme, Verkehrsflüsse, Hochhäuser und trotzdem ist alles viel ruhiger, kontrollierter und ordentlicher, als man das vielleicht von anderen Grossstädten kennt.
Genau, und trotzdem so schön und spannend, dass alles auch war, ist, in dem Moment war mein Fokus wirklich nur noch gewesen, Hotel und Schlafen. Genau, weil langsam, ich habe die Zeitumstellung zwischen der Schweiz und Tokio wirklich gemerkt, dass wir völlig andere Zeitzonen haben und uns ja, das schon ein bisschen komplett auseinandergenommen hat. Oder sicher mich. Genau.
Ja, und dann kommen wir im Hotel an, checken die. Alles einfach, unkompliziert. Gehen in den Lift rauf, laufen durch den Gang. Und in meinem Kopf war eigentlich nur der Gedanke, bitte einfach ein normales, super Zimmer. Koffer rein, schnell duschen, ins Bett und fertig.
Genau, und dann gehen wir rein, schauen ins Zimmer und dann haben wir uns angeschaut und in dem Moment ist uns klar gewesen, ein normales Zimmer ist offenbar ein sehr dehnbarer Begriff.
Ja, definitiv, weil das Zimmer war so klein gewesen, dass wir im ersten Moment nicht einmal gewusst haben, wie wir uns dort überhaupt positionieren sollen. Wie kann man die Tür noch zutun und gleichzeitig die Koffer irgendwo anstellen?
Genau, es war ein bisschen faszinierend, weil es ist alles maximal durchdacht war. Jeder Zentimeter vom Zimmer hat irgendetwas und einen Sinn gehabt. Das Bett war perfekt eingepasst. Das Bad war wie eigentlich so ein bisschen, ja, in einem Flugzeug, eine kompakte Kamera. Gleich aber eine Badewanne gehabt, genau, also einfach eine sehr kleine, wahrscheinlich so eine Japaner-Badewanne ist das gewesen. Ja, der Tisch, wo man muss abklappen und alles wirklich so, ja, das Konzept funktioniert einfach nur für ein Handtäschchen und nicht für zwei grosse Reisekoffer für eine dreimonatige Weltreise.
Und ich weiss noch, wie wir den ersten Koffer haben wollen auftun und sofort gemerkt haben, dass das nur geht, wenn man aufs Bett legt und der andere, ja, hat dann praktisch den ganzen Boden blockiert. Also wir haben eigentlich im Zimmer nicht mehr können bewegen. Ja, so haben wir eigentlich ja fast keinen Platz gehabt.
Genau, und wenn man etwas vom Kopf rausnehmen wollte, dann hätte man müssen warten. Weil wenn zum Beispiel jemand ins Bad wollte, dann hätte man zuerst alles zumachen müssen, den Koffer wieder aufstellen, wegrollen und dann hätte man die Badzimmertür auftun. Also ihr merkt, das Zimmer war wirklich, wirklich klein. Wir haben uns wirklich gefragt, ob das vielleicht das kleinste Hotelzimmer der Welt ist oder ob es in Tokio einfach nur ein paar Dimensionen kleiner sind und vielleicht in Tokio auch noch ein paar kleinere gibt, als das, was wir hatten.
Aber genau in so einem Moment merkt man doch, dass Reisen nicht nur Postkartenmomente sind, sondern auch Situationen, wo man im ersten Moment denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und genau diese Geschichten sind dann später meistens die, wo man am längsten darüber redet und auch am meisten darüber lacht.
Ja, und eigentlich hat das Zimmer auch sehr gut zu Tokio gepasst, weil in dieser Stadt spürt man sofort, der Platz, der ist wirklich ein Luxusgut. Man kann mit kleinen Flächen, die sie sehr effizient ausnutzen, dass es einfach für die vielen Leute irgendwie Platz hat.
Ja, und ich glaube, das hat uns gerade am Anfang der Reise nochmal verdeutlicht, dass wir jetzt wirklich aus dem Vertrauten draußen sind und dass jetzt genau das der Reiz ist, dass nicht alles gerade so ist, wie man es von daheim kennt, sondern dass man sich auf neue Realitäten einlassen muss.
Am nächsten Morgen sind wir dann trotz Müdigkeit relativ früh raus und haben, ich glaube, das ist so typischer Reisemodus, dass wir eben rausgehen und gerade wieder die Welt sehen wollen. Und gleichzeitig haben wir gewusst, die Zeit ist knapp, weil wir sind ja schon bald wieder weg von Tokio.
Wir haben gewusst, dass die Zeit nur sehr begrenzt ist in Tokio. Und wenn man schon so weit fliegt und so Großstadt wie Tokio vor der Nase hat, dann wird man natürlich nicht nur im Hotelzimmer sitzen, auch wenn das in unserem Fall räumlich sowieso eine kurze Erfahrung gewesen wäre, dann wird man natürlich auch raus und die Stadt sehen.
Genau, und das Wetter hat wirklich perfekt mitgemacht. Ende Oktober war es mega angenehm warm gewesen, nicht heiß, einfach so ein richtiger super Tag zum unterwegs sein. Und das geht in so einer Stadt. Das ist natürlich perfekt gewesen zum Umlaufen.
Ja, was mich bei Tokio gerade am Anfang schon fasziniert hat, ist die Mischung aus absoluter Überforderung und totaler Bewunderung. Weil du bist in einer Stadt, die einfach riesig ist, wo so viel passiert, wo so viele Menschen unterwegs sind und trotzdem wirkt nichts irgendwie einfach beliebig oder kaputt, sondern alles hat System und alles funktioniert. Niemand liegt Abfall rum. Alles ist einfach blitzeblank.
Genau, und unser erster richtig markante Punkt war Shibuya Crossing. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sicher nicht. Und ich weiss noch, wie wir dort hingekommen sind und schon, wie viele Menschen an dieser Kreuzung sich ansammeln und die leuchtenden Bildschirme, wie alles in Bewegung war und man hat sofort gemerkt, den Ort, den hat man schon ein paar Mal gesehen, den gibt es auf vielen Fotos irgendwo, aber es ist eben schon anders, wenn man selber dort ist.
Ja, weil auf den Bildern ist es halt einfach eine spektakuläre Kreuzung, aber wenn du live dort bist, bist du halt mitten drin und du hörst die Umgebung, spürst die Dynamik, die Ampel schaltet um und von allen Seiten gehen die Leute gleichzeitig los. Und für einen kleinen Moment hast du das Gefühl, das müsste jetzt einfach nur noch chaotisch werden. Aber genau das passiert eben nicht.
Genau, faszinierend ist ja, dass trotz dieser ganzen Masse an Leuten, die es hat, es läuft trotzdem relativ flüssig. Es gibt kein Gedränge, keine panischen Bewegungen, keine Aggressivität. Es ist perfekt eigentlich, wie wenn es einstudiert worden wäre, ein Ballett, kann man fast sagen, von der Stadt, wo alle mitmachen und ja.
Ja, und das macht doch so einen Ort gerade auch speziell, weil man nicht nur etwas einfach auf der Liste abhökelt, wo jeder auf jeder Liste von Tokio draufstehen muss, sondern weil man für einen Moment wirklich etwas von dieser Stadt spürt. Etwas, wo man nicht einfach mit einer Postkarte kann transportieren kann.
Nachher sind wir weiter zum Meijin Shrine. Keine Ahnung. Und das ist wirklich einer von diesen Orten, wo ich gerade nach wenigen Minuten gemerkt habe, wie brutal der Kontrast in Tokio sind. Weil du kommst aus dem Städtischen und plötzlich laufst durch eine ruhige Umgebung mit hohen Bäumen, breiter Weg und eine Stimmung, die fast schon auf die überträgt.
Ja, das ist einfach unglaublich, weil rundherum ist eine der grössten und lebendigsten Städte der Welt. Dann hast du plötzlich einen Ort, wo alles entschleunigt, wo die Leute ruhiger werden, wo die Geräuschkulisse anders wird und wo man für einen Moment vergisst, wie riesig und intensiv die Stadt gerade vorher noch war.
Ja, das habe ich mega faszinierend gefunden, wie Tokio sein kann, in der einen Minute völlige Überwältigung und mega viele Menschen und in der nächsten Minute das Gefühl von Ruhe und Rückzug. Und ich glaube, genau das ist auch einer von den Gründen, wie so viele Leute von dieser Stadt schwärmen.
Was mich extrem beeindruckt hat, ist der Senso-Yi-Tempel, weil der Ort hat wieder etwas ganz Eigenes gehabt. Du hast die grossen roten Tore, die traditionelle Architektur, die kleinen Läden und Stände rundherum, die Menschen, die flanieren und schauen, Fotos machen. Und es ist so ein Mix aus Sehenswürdigkeit, Spiritualität und Stadtleben.
Und was ich dort mega schön gefunden habe, ist, dass es nicht nur ein Ort ist, wo man schnell hergeht und seit ja gesehen, sondern dass man wirklich ein bisschen verweilen kann, schauen kann und einfach spürt, wie der Ort so ist und gleich die Geschichte im Hintergrund kann erleben.
Wenn man Tokio dann noch einmal von oben sehen möchte, dann ist der Tokyo Sky Tree natürlich ein absolutes Highlight, weil von dort oben merkst du erst richtig, dass die Stadt praktisch kein Ende hat. Du schaust raus und siehst einfach Gebäude, Quartier, Strassen, Infrastruktur, so weit wie dein Auge nur schauen kann. Und alles zusammen wirkt wie ein gigantischer Organismus, der ständig in Bewegung ist.
Und ich finde, so ein Blick von oben hilft auch noch einmal, alle Eindrücke vom Boden einzuordnen, weil wenn man unten unterwegs ist, erlebt man immer ein bisschen Ausschnitt. Mal ein Quartier, mal ein Gas, mal ein Platz, mal eine Station. Aber oben raus siehst du einfach plötzlich das Ganze und auch das Ausmaß von dieser riesigen Metropole. Was wir allerdings komplett unterschätzt haben, ist das Essen suchen. Weil im Kopf hast du vor einer Stadt natürlich auch das kulinarische Erleben. Und wenn man das so kennt, eigentlich an jedem Ecke hat es irgendwo etwas Feines zum Essen. Die Realität war aber für uns ein bisschen anders gewesen.
Ja, wir haben nämlich relativ schnell gemerkt, dass nicht das Problem ist, ein Restaurant zu finden, weil von denen hat es wirklich mehr als genug in Tokio. Aber das Problem ist, ein Restaurant zu finden, wo man gerade jetzt am Mittag, ohne längeres Anstehen und ohne Warterei, auch wirklich rein und etwas essen.
Genau, weil wirklich überall sind Schlangen gewesen. Vom kleinen lokalen Restaurant mit einem speziellen Menü, wo wahrscheinlich sehr fein gewesen wären, hat es überall Menschen gehabt, die gewartet haben und nicht ein paar Minuten, sondern wirklich lang.
Ja, und das hat uns schon überrascht, weil das war dann so am 11:30 gewesen und die sind schon angestanden, obwohl das Restaurant noch Zucker hat und das Restaurant erst eine halbe Stunde später wieder auftun. Und ja, mit dem haben wir nicht gerechnet, dass das Thema Mittagessen in so einer Megastadt am Schluss zu einer Geduldsprobe wird. Und vor allem dann, wenn man selber schon müde ist, Hunger hat und ja, nicht, dann will man nicht noch ewig Umweg machen.
Genau, wir sind eigentlich wie von Restaurant zu Restaurant, haben wieder gesagt, ja, ist eine lange Schlange, vielleicht dort, schauen wir noch eins weiter, ja komm, dort hat es auch noch eins, schauen wir weiter. Und das Bild war wirklich überall das gleiche gewesen. Die Leute stehen an, manchmal hat das Restaurant noch nicht einmal offen. Genau, wir haben gewusst, jetzt brauchen wir einen schnelleren Entscheid.
Und ich glaube, in so einem Moment merkt man, wie fest die Stimmung beim Essen von der Energie abhängt, die man noch hat. Wenn man fit und entspannt ist, dann sagt man vielleicht, ja komm, man wartet. Aber nach einem Flug, Jetlag, viel Eindrücke und Laufen ist die Bereitschaft, um noch eine halbe Stunde oder länger anzustehen, einfach nicht mehr so gross.
Genau, nach fast einer Stunde umirren und suchen, wo man irgendetwas essen könnte, haben wir gesagt, so, jetzt ist fertig, die romantische Vorstellung von, wir finden sicher noch ein charmantes japanisches Restaurant ohne Wartezeit, zu, jetzt brauchen wir einfach etwas, wo man sofort essen kann.
Ja, und dann sind wir an so einem Laden vorbeigelaufen, der hat auch noch recht interessant ausgesehen. Es war so ein Laden mit einem grossen, gelben M dran. Und was haben wir dort gesehen? Keine Schlange.
Ja, und ich glaube, in dem Moment hat das nicht so wie ein Fast-Food-Kompromiss ausgesehen, sondern eher wie eine Rettung.
Ja, natürlich ist das nicht unbedingt so das kulinarische Tokio-Erlebnis, das man sich vorstellt, wenn man an Japan denkt. Mit all diesen feinen Restaurants und lokalen Spezialitäten. Aber in dem Moment war es einfach genau das Richtige, weil wir konnten sitzen, etwas essen und nicht warten und einfach mal durchschnaufen.
Genau, und ehrlich gesagt gehört so etwas doch ein bisschen zum Reisen dazu, weil im Rückblick sind wir genau die Momente, wo ich mega lustig gefunden habe, dass wir in Tokio umgekehrt sind und irgendwie gesucht haben nach Essen und dann am Schluss im McDonald's gelandet sind. Einfach weil es der einzige Ort war, wo es noch so wenig Leute hatte, dass man nicht hätte müssen anstehen bis raus.
Ja, und eigentlich wäre ja der Plan gewesen, auf dieser dreimonatigen Reise den Joker McDonald's möglichst lang aufzuhalten. Und ja, am Schluss haben wir den leider am ersten Tag schon müssen ziehen. Aber das ist natürlich auch das Interessante, oder, von so einer grossen Reise. Man hat riesige Vorstellungen und die Realität ist dann halt einfach ganz anders.
Ja, am nächsten Tag sind wir dann den Moment gekommen, wo wir für uns eigentlich genau der Start von dieser Weltreise war, nämlich das Einschiffen auf Norwegian Spirit. Bis dahin war alles noch Anreise und Vorprogramm und so ein bisschen angekommen, aber dann war klar, ab jetzt wird das Schiff unser Zuhause.
Mhm. Und ich weiss noch, dass wir auf dem Weg zum Terminal zwar mega Vorfreude hatten, aber gleichzeitig also ein bisschen eingestellt sind auf das, was man von vielen Kreuzfahrten kennt. Schlangen, Wartezeit, verschiedene Stationen, wo man muss Pass zeigen und Einreisedokument, Hektik, viele Leute, viel Gepäck, viel Organisation.
Genau, weil das Check-in bei Kreuzfahrten könnte ja mega unterschiedlich sein. Sie können sehr lang und zäh sein und aber auch relativ schnell. Und darum haben wir damit gerechnet, dass es das mal sehr kompliziert ist, gerade weil wir in verschiedene Länder gehen und eben so lang.
Ja, offenbar sind wir zeitlich wirklich sehr ideal gewesen. Wir sind irgendwie, ja, zwar nicht sehr früh gewesen, aber es ist alles mega schnell und wie am Schnürli gelaufen. Dokument, Kontrolle, die einzelnen Schritte, alles sehr speditiv und ruhig. Und wir sind, ja, eigentlich fast allein in dieser grossen Halle gewesen und haben gerade können zu der Kontrolle hingehen, ohne anstehen.
Genau, und ich weiss noch, ich habe zu dir gesagt, das kann doch gar nicht sein. Irgendwo stehen jetzt da noch viele Leute, die wir dann hinten anstehen müssen, oder irgendein nächstes Wartefeld oder irgendetwas, aber stattdessen ist einfach jedes Mal der nächste Schritt gekommen und zack, haben wir die Bordkarte gehabt und zack, sind wir auf dem Schiff gewesen.
Ja, und das ist schon ein richtig cooler Moment gewesen, weil gerade nach diesen intensiven Tagen mit dem Flug, dem Jetlag und dem Städtetrip hast du plötzlich, ja, nicht nochmal so eine anstrengende Hürde vor dir, sondern es funktioniert einfach alles. Und das macht den Übergang aufs Schiff natürlich dann unglaublich angenehm.
Genau, und ich glaube, genau weil das so schnell und reibungslos gegangen ist, haben wir den Moment noch ein bisschen stärker können geniessen vom Einschiffen und dann auch an Bord kommen. Weil wir nicht schon halb tot von dieser Warteschlange gsi sind, sondern weil wir wirklich einfach können registrieren und rein. Ja, und das war jetzt unser Schiff. Wir gehen drauf und verbringen die nächsten fast 2 Monate dort drauf.
Ja, und so war es wirklich ein Umschalten von wir sind noch am Ankommen bis zu jetzt sind wir da. Und ich finde, so Moment bleiben einem mega, weil sie symbolisch sind für eine komplett neue Phase der Reise. Wenn ich so auf die ersten Tage zurückschaue, dann ist es irgendwie noch ein bisschen surreal, wie schnell das alles gegangen ist. Von dem Moment am Flughafen, wo alles noch wie eine ganz normale Reise sich angefühlt hat, bis zu dem Moment, wo wir plötzlich auf dem Schiff gestanden sind und gewusst haben, das ist jetzt unser Zuhause für die nächsten Wochen.
Jawohl, und ich glaube, genau das macht den Start unserer Weltreise auch so speziell, weil du innerhalb von kurzer Zeit so viel erlebst. Der lange Flug, der Jetlag, die ersten Eindrücke von Tokio, die kleinen Überraschungen wie das Hotelzimmer oder das Essen und plötzlich bist du in dieser komplett neuen Welt.
Und irgendwo zwischen dem Ganzen ist noch der Moment gekommen, wo wir realisiert haben, dass das nicht einfach nur ein Trip ist, sondern wirklich ein Abschnitt, der uns jetzt über längere Zeit begleitet.
Und genau dort hat es sich auch angefühlt verändert, von unterwegs sein zu ankommen.
Und ich würde sagen, ab dem Punkt fängt die Reise eigentlich wirklich an.
Und in der nächsten Folge gehen wir noch mehr Detail von unserem neuen, temporären Zuhause
auf den Norwegian Spirit.
Genau, wir erzählen euch, was wir so an Bord wirklich gemacht haben, wie dort das Leben war, wie wir uns eingelebt haben, was uns überrascht hat und wie das Schiff sich im Alltag angefühlt hat.
Und glaubt uns, es gibt einiges zum Erzählen.
Also bleibt dabei, wir hören uns in der nächsten Folge.